Holzschneider, Gestalter. Er hat sich viel mit biblischen Themen auseinandergesetzt. Er hat sein Atelier seit einigen Jahren in Bad Sebastiansweiler am Rand der Schwäbischen Alb. Also wenn Sie mal Pfarrer Hahn besuchen fahren, dann müssen Sie an der Straße nur ein paar Kilometer weiterfahren und dann rechts ab liegt Bad Sebastiansweiler. Und in der früheren Kapelle der Basler Mission, die Basler Mission hat dieses Reha-Bad da einige Jahrzehnte geführt. Wir haben eine Kapelle gebaut, die Kapelle wird nicht mehr gebraucht und da ist jetzt das Atelier von Andreas Felger. Du bist ein Gott, der mich sieht. Da liegt es natürlich nahe, wenn man von einem sehenden Gott redet, diesen Gott als ein Auge darzustellen. Die Idee, Gott als Auge darzustellen, ist nicht neu. Seit der Barockzeit wird Gott so dargestellt. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht aus dem Domhof in Aachen. Also Aachener Dom kennen die meisten, da gibt es einen Domhof und da ist das in einem der Portale oben drüber. In der Mitte sehen Sie Gott als Auge in einem Dreieck und von dem Auge aus, von diesem Dreieck aus gehen goldene Strahlen in alle Richtungen. Ein wichtiger Aspekt dieser Darstellung ist die Allgegenwart Gottes. Ja, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der ist präsent in alle Himmelsrichtungen. Ihm entgeht nichts. Gott ist gegenwärtig, immer und überall. Das unterscheidet ihn von allen irdischen Lebewesen, einschließlich von uns Menschen. Wir brauchen ab und zu mal Schlaf, selbst in der Silvesternacht. Nun ist dieser Gedanke, dass Gott alles wahrnimmt, nicht so einfach zu Ende zu denken. Man kann den Gedanken weiterdenken und das hier auf diesem Bild gefunden. Das ist außen an einer Wegkapelle in Österreich irgendwo, Braunau am Inn, muss man jetzt nicht wissen, wo das ist. Da ist auch das Auge dargestellt, jetzt gemalt in diesem Dreieck oben drin. Ein Auge, das alles sieht, was auch in dunkler Nacht geschieht. So der Text dazu. Es ist ein Auge, das alles sieht, was auch in dunkler Nacht geschieht. Da ist klar, dieser Gott sieht also auch in das Verborgene. Er deckt auch das auf, was wir gerne verstecken wollen. Vor anderen, manchmal sogar vor uns selber und nicht zuletzt auch vor der letzten Instanz unseres Lebens, vor dem lebendigen Gott. Manchmal hoffen die Menschen, dass Gott ein Auge zudrückt, aber dieses Auge kann man nicht zudrücken. Das Bild vom Auge macht sichtbar, was in Psalm 11 poetisch so ausgedrückt wird: Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Frevler hasst er und den, der Gewalttat liebt. Also, ja, es ist so, zu Gottes Sehen gehört auch der prüfende und kritische Blick auf das, was in dieser Welt und auch in meinem Leben geschieht. Aber daraus kann leicht ein Zerrbild werden. Pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Und das dann viele Strophen lang. Da wird Gott ganz leicht zum Polizisten, zum Moralwächter, der nur darauf wartet, dass wir etwas falsch machen. Gottes Überwachungsauge, die 24 Stunden Webcam, die alles kennt und sieht und nur darauf wartet, dass irgendwo einer einen Fehler macht. Und wenn das dann noch in der Pädagogik ankommt, dann spricht man wohl von schwarzer Pädagogik. Aber das Auge, das Felger gemalt hat, sieht anders aus. Hell und freundlich schaut es mich an. Das strahlende Gelb, das es umgibt, ist warm und leuchtend. Gott ist Licht, sagt der Apostel. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Da gibt es keine Gemeinheiten im Hinterkopf, keine bösen Hintergedanken hinter einer vermeintlich hellen Oberfläche, schaut mich freundlich an und dahinter guckt mich dann irgendwie so eine böse Grimasse an, die nur darauf wartet, dass ich was falsch mache. Nein, dieser Gott ist durch und durch Licht. Und dieses Licht ist auch kein starrer Scheinwerfer, in dessen kalter Helligkeit dann alles erstarrt. Felger hat dieses Auge Gottes mit hellen, lichten Kreisen umgeben. Ähnlich wie die Strahlen auf den Darstellungen der Barockzeit machen sie deutlich, hier betreibt keiner mystische Innenschau. Gott ist nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern mit der Welt, die er geschaffen hat. Sein Licht strahlt aus. Da ist Dynamik im Bild, die Dynamik der Liebe. Ins Wasser fällt ein Stein ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Der freundliche Blick Gottes verändert etwas. Da, wohin er fällt, wenn ein Mensch sich so entdeckt als von Gott geliebtes Geschöpf, dann verändert sich etwas bei ihm. Dann wird etwas aufgerichtet, was sonst leicht verkrümmt und niedergedrückt war. Dann wird etwas gerade gerichtet, was auf krummen Wegen unterwegs war. Dann entsteht neues Leben mitten in dunklen Zeiten. Und darum ist es sicher kein Zufall, dass Felger in dieses Bild eine große Diagonale hineingemalt hat. Von rechts oben geht ein breiter gelber Lichtstrahl durch das ganze Bild nach links unten. Das Licht scheint, schreibt Johannes von Jesus, dem Sohn Gottes, das Licht scheint hinein in der Finsternis. Und so ist dann die untere Bildhälfte bei Felger jenseits des Lichtstrahls in Dunkelheit getaucht. Und spätestens jetzt müssen wir endlich einen Blick auf die Geschichte werfen, zu der unsere Jahreslosung gehört. Schwester Hella hat sie uns eben vorgelesen. Denn Gottes Wort ist ja nicht einfach eine schöne Sentenz frei im Raum, irgendwie so ein Spruch für das Poesiealbum, sondern Gottes Wort hat eine ganz konkrete Geschichte. Hier die Geschichte von Abraham und seiner Familie, der zu dem Zeitpunkt noch Abram heißt. Gott hatte dem Abraham zahlreiche Nachkommen versprochen. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Wow, das ist für einen antiken Menschen so das Größte, was es gibt. Also 5 Kinder sind da noch gar nichts. Ja, da müssen es dann mindestens 12 sein oder so, damit es da eine Vollzahl wird. Also das ist so der Segen schlechthin. Und dann passiert nichts. Nichts. Ein Versprechen Gottes und nichts passiert. Abraham und seine Frau Sarai werden alt und älter und nicht der klitzekleinste Nachkomme stellt sich ein. Was jetzt? Das kann man so über Jahre sich mit angucken und irgendwann denkt man, wir müssen was tun. Sarai hat eine Idee. Sie möchte Gottes Versprechen ein bisschen nachhelfen. Es gab damals einen für uns heute merkwürdigen Brauch, der aber damals, es gibt Rechtstexte aus der Antike, in denen man das nachlesen kann, also ein geordnetes Verfahren, in dem die Sklavin an die Stelle ihrer Herrin trat und dann für die Herrin ein Kind bekam. Also heute würde man das vielleicht Leihmutterschaft nennen oder so. Das Kind würde dann nicht Kind der Sklavin sein, sondern die Sklavin tritt ja nur an die Stelle der Herrin und das Kind gehört der Herrin und ist dann auch der rechtmäßige Nachkomme des Vaters und gleichzeitig würde die bis jetzt unfruchtbare Frau der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Denn das ist, wenn Kinder der reiche Segen sind, für eine Frau der Worst Case, kein Kind zu bekommen. Also allen wäre geholfen. Vielleicht mit Ausnahme der Sklavin. Das Problem war nur, das, was Sarai davor hat, hat mit Gottes Absichten nichts zu tun. Gott hat es so nicht gewollt und auch nicht versprochen. Und darum nimmt erst einmal das Unglück seinen Lauf. Also man kann das ja, wenn man das so kurz gerafft gehört hat, gerade kaum alles verdauen, was da für ein Familienelend in wenigen Sätzen beschrieben ist. Ja, Hagar, die Leibmagd, die Sklavin von Sarai, wird von Abraham schwanger. Soweit erstmal biologisch alles in Ordnung. Aber nun steigt ihr das kommende Kinderglück in den Kopf. Ich habe das Kind, was meine Herrin nicht hat. Ich bin die Eigentliche, die jetzt hier Geschichte schreibt. Und so sieht sie auf ihre Herrin herab und lässt es die spüren, dass sie, die Sklavin, jetzt eigentlich oben auf ist. Die wiederum macht jetzt ihren Mann dafür verantwortlich. Nächste Ebene. Ja, du bist schuld. Der gibt daraufhin die Sklavin in die absolute Verfügungsgewalt von Sarai zurück. Jetzt drehen sich die Verhältnisse um. Sarai lässt jetzt Hagar ihren Ärger spüren. Auf ziemlich üble Weise. Und Hagar hat natürlich als Sklavin keine Chance. Ihre Lösung ist Flucht. Das kann man vielleicht noch verstehen, denn sie entzieht sich damit nicht nur den Demütigungen ihrer Herrin, aber zugleich nimmt sie jetzt das Kind mit, das ihr nach der Rechtsauffassung nicht gehört. Außerdem bringt sie sich und das Kind auch noch in Lebensgefahr. Denn außerhalb der Sippe dürfte eine entlaufene und schwangere Sklavin nicht viel Chancen gehabt haben zu überleben. So weit, so schlecht. Also alles, was man da anpackt, ist irgendwie verheerend. Ein solches Beziehungschaos ist die Weltlage also nicht erst im 21. Jahrhundert, sondern bereits im 2. Jahrtausend vor Christus. Sollten Sie mal wieder über die Weltlage schimpfen und sagen, welches Familienelend es heute gibt, lesen Sie die Geschichte, dann wissen Sie, das Thema gibt es schon länger. Aber jetzt passiert das Überraschende. Der lebendige Gott meldet sich. Und zwar in der Gestalt eines himmlischen Boten hält er Hagar auf. Und er hält sie nicht nur auf, sondern er hält ihr zugleich einen Spiegel vor. Du bist doch die Magd Sarais. Merken Sie, wie es da gleich zuckt? Ja, das ist sie ja gerade nicht mehr. Das will sie ja gerade nicht mehr sein. Also Gott meldet sich nicht nett und freundlich, sondern tatsächlich sagt, Moment, was ist hier eigentlich los bei dir? Was machst du hier? Da ist die unausgesprochene Botschaft klar. Hier gehört sie eigentlich nicht hin. Und dann bricht aus Hagar in einer kurzen Antwort so das ganze Elend heraus. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Man hört den Absturz heraus. Ja? Gerade war sie noch ganz oben. Ja, jetzt bin ich endlich wer? Und jetzt ist sie auf der Flucht. Man hört die Demütigungen, ich bin auf der Flucht. Man hört ihren Stolz, der verletzt ist, aber auch eigentlich die absolute Aussichtslosigkeit. Ich bin auf der Flucht, was denn jetzt noch? Die Antwort Gottes im Mund des Engels ist dreifach und ich finde dreifach überraschend. Die erste Antwort ist, kehre zurück und ordne dich wieder unter. Kehre zurück und ordne dich wieder unter. Oh nein, mag Hagar im ersten Moment gedacht haben, zurück in die Abhängigkeit. Aber jetzt soll sie es aus freien Stücken tun, weil sie Gottes Willen gehorsam ist. Nicht einfach dem Willen von Menschen. Und das macht einen wichtigen Unterschied. Darin steckt zumindest eine große Portion innerer Freiheit. Sie kann es jetzt freiwillig tun, weil es Gottes Wille ist, auch in einer schwierigen Lebenssituation. Das Erste. Die zweite Antwort ist die zweite Überraschung. Denn dieser Rückweg ins Haus ihrer Herrin ist kein Rückweg in den Fluch, sondern in den Segen. Gott sagt ihr zu, ja, ich weiß um deine Schwangerschaft, ich sehe in das Verborgene und ich verspreche dir, dein Kind wird überleben, du wirst einen Sohn gebären, ja noch mehr. Durch ihn wirst du Nachkommen in unzählbarer Fülle haben. Ich habe es eben schon gesagt, das ist im alten Orient wahrscheinlich das Größte, was es gibt, eine unzählbare Nachkommenschaft. Also nicht nur ein bisschen Segen, sondern die Fülle. Und es ist zugleich die Antwort Gottes auf die Klage Hagars. Gott hat sie gehört und er hat sie erhört. Jetzt ist ihre Schwangerschaft nicht mehr das Ergebnis einer erzwungenen Leihmutterschaft. Aber sie ist auch kein Grund mehr, sich über ihre kinderlose Herrin zu erheben. Sie fügt sich nach Gottes Willen wieder unter die Herrschaft Sarais und empfängt ihr Kind zugleich als Gabe Gottes. Ist kein Trick mehr von denen, die es nicht geschafft haben, und sie das Opfer. Es ist eine Gabe Gottes, die sie empfängt im Segen. Zugunsten einer Sklavin greift Gott ein. Eine Sklavin, die auch nicht ohne Sünde ist, aber wo Gott eingreift und neues Leben ermöglicht. Das sollte man dann wohl Gnade nennen. Jetzt steht noch die dritte Antwort Gottes aus. Wieder finde ich überraschend. Gerade hatten wir jetzt den großartigen Segen. Ismael, Hagars Sohn. Und das ist jetzt das dritte, wird nicht in die Erbschaft Abrahams eintreten. Er bekommt seine eigene Verheißung, großartig, eine großartige Nachkommenschaft, aber er kommt nicht hinein in die Erwählungslinie Israels. Er wird keinen Platz im Heilsplan Gottes zur Rettung der Welt haben, denn der geht dann über Israel und David bis hin zu Jesus. Die Eigenmächtigkeit von Sarai und Abraham wird also nicht belohnt. Ismael wird, so jetzt hier in diesem Bild, wie ein Wildesel sein, stark und unabhängig, aber auch streitsüchtig und eben getrennt von seinen Brüdern, von der verheißenen Nachkommenschaft Abrahams. Das heißt, diese Geschichte, so würde ich es interpretieren, endet nicht einfach im Happy End à la Hollywood, also wo dann am Ende alle glücklich und zufrieden sind und so lebten sie bis heute oder irgendwie so. Und trotzdem, obwohl da ja eine Spannung drin bleibt, trotzdem resümiert Hagar, hier habe ich den Gott gesehen, der nach mir sieht. Ich habe den gesehen in der Gestalt des Engels, der nach mir sieht. Oder etwas anders übersetzt, hier habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Sie ist angesehen von Gott und bei Gott. Hagar ist am Tiefpunkt ihres Lebens dem lebendigen Gott begegnet. Er holt sie aus Schuld und Verzweiflung heraus. Er segnet sie auf eine überraschend großzügige Weise. Ja, Hagar muss umkehren von ihrem eigenmächtigen, wenn auch verständlichen Weg. Aber sie weiß nun, Gott hört und sieht mich. Ja, er hat mich schon gesehen, bevor ich etwas von ihm erkannt habe. Sie sagt ja, ich habe nur hinter ihm hergesehen, nachdem er mich schon angesehen hatte. Ja, es ist ein Gott, der mich sieht. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Oder in der Übersetzung der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin nicht verloren, trotz Verachtung von Menschen, trotz eigener Schuld, trotz einer verzweifelten Lebenssituation. Ich bin nicht vergessen und nicht verloren. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht auch unsere Schuldverstrickung. Ja, Gott sagt weder bei Hagar noch bei uns zu allem Ja und Amen. Darum kommt ja Jesus in die Welt, weil der liebende Vater nicht nur unsere Not sieht, sondern auch unsere Sünde. Aber, und das ist die letzte und größte Überraschung, Gott trägt unsere Not und Sünde selbst. Er schaut nicht nur mal bei uns vorbei, sondern er steigt ein. Der gelbe Strahl, der aus der Welt Gottes hineinreicht bis in das Dunkel dieser Welt, dieser gelbe Strahl mündet mit Jesus mitten in unserem Leben. Mitten in unserem Leben mit seinen guten und schlechten Ordnungen, so würde ich jetzt hier unten diese Muster interpretieren, die Muster meines Lebens, die hier sichtbar werden. Ich weiß nicht, wie Ihre Lebensmuster aussehen, wie gut oder wie schlecht die Beziehungen sind, in denen Sie jetzt gerade leben, zu Menschen und zum lebendigen Gott. Aber eins ist sicher, der Elroi, der Gott, der mich sieht, ist der gleiche wie bei Hagar. Er ist auch im neuen Jahr da, bei Ihnen und mit Ihnen. Amen. Zu dieser Jahreslosung gibt es auch wieder ein eigenes Lied, das wir jetzt im